20. November, Jahr der Inkontinenzunterwäsche, unmittelbar vor dem Fundraising-Showfest. Gaudeamus Igitur. Teil der Erfahrung, den Laden, wo man lebte, eine Gala schmeißen zu sehen, bestand meistens darin, die verschiedenen Leute beim Eintreffen zu den Festivitäten zu beobachten. Die Warshavers, die Gartens und Peltisons und Primes, die Chins, die Middlebrooks und Gales. Gelegentlich ein Lowell, die Buckmans in ihrem bordeauxroten Volvo, chauffiert von ihrem stummen, erwachsenen Sohn, den man nie zu Gesicht bekam, außer wenn er Kirk und Billy Buckman irgendwo hinfuhr. Dr. Hickel und seine gruselige Nichte, die Chauwives und Havens, die Rehagens, die gelähmte und stinkreiche Mrs. Warshaver mit ihren beiden Designer-Gehstätten, die Donegan-Brüder von Svelte Nail. Meistens sahen wir sie aber gar nicht eintreffen, die Freunde und Förderer der ETA, wenn Fundraising-Show und Gala anstanden. Wenn sie eintrafen und von Travis begrüßt wurden, waren wir meistens unten in den Umkleiden, zogen
uns um, machten Dehnübungen und bereiteten uns auf die Spiele vor. Wurden von Loach rasiert und abgeklebt und so weiter. Für die Gäste durfte es meistens ebenfalls ein ungewöhnlicher Anlass gewesen sein, denn in den ersten paar Stunden sahen sie uns beim Tennisspielen zu, waren also ganz Publikum. Aber wenn sich die letzten Matches dem Ende zuneigten, die Männer in weißen Jacketts mit den Tabletts im Gemferf auftauchten und die Gala begann, dann wurden die Gäste zu Mitwirkenden und Darstellern. Umziehen und dehnen, Griffe mit Gore-Tex abkleben oder einen Beutel mit Fullererde, Coil, Freer, Stice, Traub oder Sägespänen, Wagenknecht, Chu, füllen, abgeklebt werden, wobei die Pubertierenden rasiert und abgeklebt werden. Ein Ritual. Sofern Gespräche aufkamen, hatten sogar diese meistens etwas zeitlos Förmliches. John Wayne saß wie immer auf der Bank vor seinem Spind, das Handtuch wie eine Kapuze über dem Kopf und ließ auf dem Handrücken eine Münze über die Finger wandern. Shaw kniff sich ins Fleisch zwischen Daumen und Zeigefinger. Akupressur gegen Kopfschmerzen. Alle hatten quasi auf ihr Autopilotenritual umgeschaltet. Postlethwaites Sneaker waren einwärts gedreht unter einer Kabinentür zu sehen. Kahn versuchte, einen Tennisball wie einen Basketball auf den Finger zu drehen. Am Waschbecken schnaubte sich Elliot Cornspan die Nebenhöhlen mit heißem Wasser aus. Niemand sonst kam in die Nähe des Waschbeckens. Diverse hysterische Prä-Wettkampfsgerüchte über das Quebecer Juniorenteam und die Härte des Wetters liefen um und wurden widerlegt, wechselten die Antigene und kamen neu in Umlauf. Das schrille Pfeifen des Windes war bis hier unten zu hören. Der Csikszentmihalyi-Junge vollführte eine Art Piaffe auf der Stelle, zog die Knie bis an die Brust und dehnte die Hüftflexoren. Trölsch lehnte an seinem Spind neben Wayne, trug ein nicht angeschlossenes Headset und kommentierte schon im Voraus sein eigenes Match. Es gab Furzvorwürfe und Dementis. Rader drosch mit einem Handtuch auf Wagenknecht ein, der gern längere Zeit in der Hüfte abgeknickt dastand und den Kopf an die Knie drückte. Arslanian saß ganz still in einer Ecke, hatte sich entweder mit einem Plastron oder aber einer feschen Krawatte die Augen verbunden und legte nach Art der Blinden den Kopf auf die Seite. Unklar war, ob ob die B-Mannschaften überhaupt zum Spielen kommen würden. Niemand wusste, über wie viele Innencourts die MIT-Union verfügte. Die Gerüchte verbreiteten
sich hierhin dorthin. Michael Pemulis war seit dem frühen Morgen nirgends gesichtet worden. Und da wollte Anton Doucet ihn gesehen haben, wie er bei den Müllcontainern am Westhaus, Zitat, herumlungerte und, Zitat, ängstlich deprimiert aussah. Dann kam bei etlichen Spielern leiser, aber einstimmiger Applaus auf, als Otis P. Lord an der Tür erschien. Eskortiert von seinem leichenhaften Dad O.P.L. hatte die postoperative Versorgung hinter sich und sah blass, aber sonst wie immer aus. Trug von den Bildschirmamputationen nur einen schmalen, kropfbandbreiten Mullverband um den Hals und zeigte um Mund und Nasenlöcher eine seltsame Ellipse trockener, geröteter Haut. Er kam herbei, gab ein paar Leuten die Hand, benutzte die Kabine neben Possenzeit und ging wieder. Er spielte heute nicht. J.L. Struck trug auf verschiedene Kieferpartien ein Adstringens auf. Ein hysterisches Gerücht, die Quebecer Spieler seien gesichtet worden, wie sie auf dem Hauptparkplatz über einer Rampe ihren Charterbus verlassen hätten und seien allem Anschein nach nicht die Quebecer JDC und WC Mannschaften, sondern eine Art erwachsene Quebecer Paralympics Kontingent in Rollstühlen. Dieses Gerücht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Umkleide und er starb, als ein paar U14er, die ihre nervösen Energien abbauten, indem sie herumflitzten und Gerüchten nachgingen, hinaus und die Treppe hochflitzten, um dem Gerücht nachzugehen und nicht zurückkamen. Hinter der Wand konnten wir nur unschwer hören, wie Toad und Tony Stott auf der Frauenseite Camilla anriefen. Die Göttin der Geschwindigkeit und Leichtfüßigkeit. Toad hatte nach dem Frühstück einen hysterischen Anfall bekommen, als Butrincourt bei der Pre-Match-Personalbesprechung der Frauen nicht aufgetaucht war und sich anscheinend unerlaubt von der Truppe entfernt hatte. Loach unter anderem hatten Ted Schacht mit einer komplexen Kniestütze ausgerüstet, die in beiden Seiten Aluminiumstreben mit Gelenken aufwies und im Gummi über der Kniescheibe ein münzgroßes Loch für die Hautatmung aufwies. Und jetzt schwankte Schacht mit ausgestreckten Armen und dem Gewicht auf dem Haken zwischen Kabinen und Spinden herum und spielte Frankenstein. Mehrere Leute führten vor ihren Spinden Selbstgespräche. Barry Loach kniete auf einem Bein
vor Hal und rasierte ihm vor dem Abkleben den linken Knöchel. Ein paar von uns merkten, dass Hal nicht wie sonst einen Snickers oder Aminoperl-Riegel aß. Beim Abkleben legte Hal Loach die Hände auf die Schultern. Ein Match Wickel besteht aus zwei horizontalen Schichten knapp über dem Malleolusknubbel, führt dann senkrecht nach unten und geht viermal um den Tarsus direkt vor dem Gelenk, sodass der Knöchel ausreichend Freiraum zum Beugen hat, vom Wickel aber gefestigt und gestützt wird. Über das Tape zog Loach erst eine Einlage und dann eine Gasesocke. Schob schließlich die kleine, aufblasbare Aircast-Bandage darüber, pumpte sie auf den richtigen Druck auf, den er mit einem kleinen Messgerät prüfte, und machte den Klettverschluss dann genau so fest, dass er stramm genug saß, um den Knöchel zu unterstützen, ihm aber maximale Beugungsmöglichkeiten ließ. Während des ganzen Prozederes saß Hal auf der Bank mit den Händen auf Loachs Schultern. Alle legen Loach früher oder später die Hände auf die Schultern. Hals Rasur und Wickel brauchen 4 Minuten. Schachts Knie und Fran Unwins Kniesehnending brauchen je etwa 10. Waynes Vierteldollar sah aus, als tanzte er über seine Fingerknöchel. Wegen des Handtuchs über seinem Gesicht sah man nur einen ganz schmalen, ovalen Gesichtsausschnitt, wie eine auf der Spitze stehende Mandel. Wayne hatte einen kleinen CD-Spieler im Spind, der Joni Mitchell spielte, was aber niemanden je störte, weil er ihn ganz leise laufen ließ. Stice blies eine blau-rote Blase. Freer versuchte, seine Zehen zu berühren. Traub und Whale, die auch auf der Wickelbank saßen, sagten später, Hal wäre sonderbar gewesen. Sie sagten, er hätte Loach quasi gefragt, ob er vor Matches in der Garderobe nicht auch manchmal so ein seltsames Gefühl hätte. Beengt, elektrisch, als wäre das alles schon so oft gesagt und getan worden, dass man das Gefühl einer Aufzeichnung hätte, dass sie alle hier im Grunde als Fourier-Transformationen von Posen und kleinen Routinen existierten. Fixiert, gespeichert und abrufbar, um zu bestimmten Zeiten wieder gesendet zu werden. Traub hatte Fourier-Transformationen verstanden, Whale Fourier-Transformationen. Ergo aber auch löschbar, hatte Hal gesagt. Von wem? Strahlte vor Matches oft genialische Ängstlichkeit aus mit den aufgerissenen Augen eines Menschen, der sich noch nie in einer auch nur entfernt vergleichbaren Lage befunden hat. Heute zeigte sein Gesicht verschiedene Ausdrücke, die von verzerrter Heiterkeit bis zu
zerdetschten Grimassen reichten, Mienen, die zu dem, was sich um ihn her abspielte, in keinerlei Beziehung zu stehen schienen. Es hieß, Tavis und Stitt hätten 3 Busse gechartert, um die Mannschaften zu einem Innenturnierort zu fahren, für dessen Arrangement Mrs. Ink den ehemaligen Corbett T.H. Thorpe riesige Gefallen hatte einfordern lassen. Mehrere meist ungenutzte Courts irgendwo in den verborgenen Hirnarealen der MIT Student Union. Und die gesamte Gala würde in die Student Union verlagert und die Quebecer Mannschaft und die meisten Gäste würden per Handy darüber informiert, dass die erste Absage abgesagt und der Austragungsort nur verlegt worden sei. Und die Gäste, die von den Änderungen nichts erfahren hätten, würden mit den Spielern und den Betreuern in den Bussen mitfahren. Manche von den Gästen wahrscheinlich schon in ihrer formellen Abendgarderobe. Traub sagte auch, er hätte Hal auch das Wort moribund benutzen gehört. Das konnte Whale aber nicht bestätigen. Schacht betrat eine Kabine und schob mit einem nachdrücklichen Geräusch den Riegel vor, was in der ganzen Garderobe kurz für jene Stille sorgte, die der Eintritt des Revolverhelden im Saloon hervorruft. Niemand in der Nähe konnte sagen, ob Barry Loach irgendwie auf Hals seltsam launenhafte Äußerungen reagiert hatte, während er den Knöchel für ein Hochleistungsspiel fixierte. Wagenknecht hatte anscheinend wirklich gefurzt. Der Konsens unter ETA-Lern lautet, dass Cheftrainer Barry Loach einer flügellosen Fliege ähnelt. Plump, krabbelig und so weiter. Einer ETA-Tradition gehorchend, erzählen große Kumpels neuen oder sehr jungen kleinen Kumpels die Sage von Loach und wie er in den Rang eines Cheftrainers der Elite aufstieg, obwohl er nicht mal ein offizielles Trainerdiplom oder so vom Boston College mitbringt, wo er ausgebildet worden war. Kurz skizziert geht die Sage so, dass Loach als jüngstes Kind einer vielköpfigen katholischen Familie aufwuchs, deren Eltern eiserne Katholiken der alten Schule eines extrem eisernen Katholizismus waren und der sehnlichste Wunsch im Leben von Mrs. Loach, also der Mom, sei es gewesen, eines ihrer zahllosen Kinder möge ein Mitglied der römisch-katholischen Geistlichkeit werden. Aber der älteste Loach-Junge war für 2 Jahre zur USN gegangen und schon kurz nach Beginn der gemeinsamen Intervention von UN in Brasilien im JDTH entkartet worden. Wenige Wochen nach seiner Beerdigung war der nächstälteste Loach-Junge
einer ceguatoxischen Lebensmittelvergiftung erlegen, nachdem er vergifteten Schwarzflossen-Zackenbarsch gegessen hatte. Therese, die nächstälteste Loach, hatte eine Reihe von jugendlichen Missgeschicken nach Atlantic City, New Jersey verschlagen, wo sie bei Profikämpfen in paillettenbesetzten Trikots und Pfennigabsätzen große Plakate mit der runden Zahl durch den Ring trug, was die Hoffnung, Therese möge eine Karmeliterin werden, zusehends trübte. Weiter die Reihe hinab hatte sich ein Loach bis über beide Ohren verliebt und sofort nach der Highschool geheiratet. Und ein anderer brannte ausschließlich darauf, bei einem erstklassigen Philharmonieorchester die Becken zu spielen. Der schepperte jetzt beim Houstoner Philharmonic Orchestra drauf los. Und so weiter, bis nur noch ein weiteres Loach-Kind übrig war und dann eben Barry Loach, der Jüngste war und total unter Mrs. Loachs emotionaler Fuchtel stand. Und der junge Barry hatte einen tiefen Seufzer der Erleichterung ausgestoßen, als sein nächstgrößerer Bruder, der schon immer ein frommes, kontemplatives und edelmütiges Kind gewesen war, das vor abstrakter Liebe und einem angeborenen Glauben an die den Seelen aller Menschen innewohnende Güte überfloss, Zeichen einer echten, spirituellen Berufung zu einem Leben im Dienste des römisch-katholischen Klerus gezeigt hatte und schließlich in ein Jesuitenkolleg eintrat, was seinem jüngeren Bruder einen riesigen Stein vom Herzen wälzte. Denn seit der kleine Barry erstmals einer X-Men-Figur ein Band-Aid aufgepatscht hatte, fühlte er, dass seine wahre Berufung nicht die Priesterschaft war, sondern das Salben- und Pflasterwirken im Dienste des Profisports. Und wer kennt denn schon die Warums und Wohers der wahren Berufung eines Menschen? Und so hatte sich Barry am Boston College im Hauptfach Training oder so eingeschrieben und nach allem, was man hörte, schritt er zufriedenstellend seinem Abschluss entgegen, als sein nächstälterer Bruder, der schon ein gutes Stück des Wegs zur Priesterweihe, Bekundung oder sonst einer Qualifikation als lizenzierter Jesuit zurückgelegt hatte, mit 25 Jahren einen plötzlichen und fatalen spirituellen Niedergang erlitt, der seinen grundlegenden Glauben an die den Menschen ab Ovo innewohnende Güte spontan verpuffen und verschwinden ließ. Und das ohne offenkundigen oder dramatischen Grund. Anscheinend hatte sich der Bruder urplötzlich eine schwarze und misanthropische spirituelle Grundeinstellung zugezogen, so wie andere 25-jährige Männer an
Sänger Brown Ataxie oder Multipler Sklerose erkranken, eine Art degenerativer Lou Gehrig-Krankheit des Geistes. Sein Interesse daran, den Menschen und dem Göttlichen im Menschen zu dienen und in den Menschen innewohnenden Christus durch jesuistisches Streben zu nähren, setzte zu einem nachvollziehbaren Sturzflug an. Und er saß nur noch in seinem Dormenzimmer im St. John's Seminary. Zufälligerweise ganz in der Nähe der Enfield Tennis Academy in Brighton an der von der Com Avenue abgehenden Foster Street. Direkt neben dem Hauptquartier oder so der Erzdiözese. Saß da und versuchte Spielkarten in einen Papierkorb mitten im Zimmer zu werfen. Ging nicht zu Seminaren oder zur Vesper, vernachlässigte seine Stundengebete, sprach offen darüber, den Beruf an den Nagel zu hängen. Und all das zwang Mrs. Loach vor Enttäuschung praktisch in die Knie. Und der junge Barry wurde erneut niedergedrückt von Angst und Grauen, denn wenn sich sein Bruder aus der Geistlichkeit abseilte, würde es nahezu unwiderruflich Barry, dem letzten Loach, obliegen, seine wahre Berufung zu Schienen und Beugung hinten anzustellen und selbst ins Priesterseminar einzutreten, damit seine eiserne und geliebte Mom nicht vor Kummer starb. Und so kam es zu einer Reihe persönlicher Gespräche mit dem spirituell nekrotischen Bruder, bei denen sich Barry auf der anderen Seite des Spielkartenpapierkorbs postieren musste, damit er von seinem älteren Bruder überhaupt wahrgenommen wurde. Und er versuchte, den Bruder von seinem misanthropischen, spirituellen Fenstersims runterzuquatschen. Der spirituell resthafte Bruder war ein ziemlicher Zyniker in Bezug auf Barry Loachs Gründe, ihn zur Umkehr zu bewegen. Schließlich wussten sie beide, dass hier auch Barrys Karriereträume auf dem Spiel standen. Der Bruder lächelte aber nur sardonisch und meinte, er erwarte von den Menschen inzwischen sowieso kaum noch etwas anderes als eigennützige Schäflein ins trockene Bringsucht. Denn seine seelsorgerische Arbeit unter den Menschenschäfchen in den haarigeren Gemeinden von Boston City, die Unmöglichkeit einer Änderung der Verhältnisse, der Undank der degenerierten, obdachlosen, süchtigen und geisteskranken Schäfchen, denen er gedient habe, sowie das in Bezug auf die jesuitische Bestrebung allumfassende Fehlen von Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft seitens der Bürgerschaft im Allgemeinen, habe jeden Funken beseligenden Glaubens an die höheren Möglichkeiten und die Perfektibilität des
Menschen erstickt, den er je gehegt habe. Er meinte, warum soll er also etwas anderes erwarten, als dass auch sein eigener kleiner Bruder, genauso wie der kälteste Pendler, der an den ausgestreckten Händen der Obdachlosen und Bedürftigen am Ausgang der Park Street Station vorbeiging, nur menschlich, allzu menschlich darauf bedacht sei, seine trockenen Schäfchen zu füttern und zu umsorgen. Denn das grundsätzliche Fehlen der Einfühlsamkeit, der Barmherzigkeit und der Bereitschaft, jemandem wohlwollend die Hand zu reichen, halte er inzwischen für einen essentiellen Teil des menschlichen Charakters. Auf Gebieten wie der theologischen Verteidigungsrede und der Erlösbarkeit des Menschen war Barry Loach verständlicherweise heillos überfordert. Er konnte allerdings ein kleines Wurfproblem seines Bruders beseitigen, das den Musculus flexor carpi ulnaris seines Wurfarms belastet hatte und so des Bruders Trefferquote beim Kartenweitwurf signifikant erhöhen. Aber er war nicht nur erpicht darauf, den Traum seiner Mutter und gleichzeitig seine eigenen indirekt sportlichen Ambitionen zu bewahren, sondern er war eigentlich auch ein spirituell optimistischer Typ, der den Bruder die plötzliche Verzweiflung angesichts des offenkundigen Fehlens jeder Barmherzigkeit und Wärme in Gottes angeblich gottähnlicher Schöpfung einfach nicht abkaufte. Und er konnte seinen Bruder in einige erhitzte und niveauvolle Diskussionen über Spiritualität und das Potenzial der Seele verwickeln, die durchaus Gemeinsamkeiten mit den Gesprächen von Aljoscha und Iwan in den guten alten Brüdern Karamasow aufwiesen, wenn sie wahrscheinlich auch nicht ganz so gebildet und literarisch daherkamen. Zudem reichte nichts vom älteren Bruder auch nur entfernt an die karzinogene Schärfe von Iwans Szenario des Großinquisitors heran. Kurz umrissen liefen diese Konversationen auf Folgendes hinaus. Ein verzweifelter Barry Loach, dessen Mom inzwischen bei einer Tagesration von 25 Milligramm Ativan angelangt war.
Anmerkung 384. Alias Lorazepam. Eingetragenes Warenzeichen Wyeth Ayers Labs. Ein ehrwürdiges, angstlösendes Beruhigungsmittel, von dem 25 Milligramm pro Tag ausreichen, um ein stattliches Clydesdale zu anxiolytisieren.
Und so ungefähr ein Dauerlager vor der Kerzenapsis in der Pfarrkirche der Loges aufgeschlagen hatte, fordert seinen Bruder heraus, ihn irgendwie beweisen zu lassen, auf Kosten seiner, Barrys, eigener Zeit und vielleicht auch Sicherheit, dass der grundlegende menschliche Charakter nicht so uneinfühlsam und nekrotisch sei, wie seines Bruders gegenwärtig depressive Verfassung diesen Glauben mache. Nach einigen vorgeschlagenen und abgelehnten Wetteinsätzen, die selbst für Barry
Loges Verzweiflung zu hoch sind, einigen sich die Brüder auf eine quasi experimentelle Herausforderung. Der spirituell verzagte Bruder verlangt von Barry Loge im Wesentlichen, eine Zeit lang nicht zu duschen und keine sauberen Sachen anzuziehen, um sich so ein obdachloses, schäbiges und verlaustes Aussehen zuzulegen, das plausibilisiert, dass er eindeutig grundlegender Nächstenliebe bedarf. Und sich dann am Rand von Boston Common vor den Eingang des U-Bahnhofs Park Street zu stellen, sich zur restlichen Gemeinschaft des Lumpenabschaums der City zu gesellen, der da üblicherweise vor dem U-Bahnhof steht und den Leuten das Kleingeld abschnackt. Und auch Barry Loge soll die verdreckte Hand ausstrecken, den Passanten aber kein Kleingeld abschnacken, sondern sie nur bitten, ihn zu berühren. Ihn einfach nur zu berühren. Um so etwas grundlegend menschliche Wärme und Kontakt weiterzugeben. Und das tut Barry dann. Tut's und tut's. Tagelang. Seine eigene spirituell optimistische Einstellung bekommt einen Schlag in die Magengrube nach dem anderen. Unklar ist, ob die Verlaustheit seines äußeren Erscheinungsbildes viel dazu beitrug. Wie sich herausstellte, reicht es schon aus, einfach nur vor dem Bahnhofseingang zu stehen, die Hand auszustrecken und die Leute zu bitten, ihn zu berühren, um zu garantieren, dass jeder zurechnungsfähige Passant es für das allerletzte gehalten hätte, ihn zu berühren. Die honorige Bürgerschaft mit ihren Büchertaschen, Handys und Hunden in kleinen roten Polunderwesten glaubte möglicherweise, die Hand auszustrecken und zu rufen, berühren Sie mich, bitte berühren Sie mich, sei bloß eine neue Abschnackformel für hasse mal 10 Cent. Jedenfalls sackte Barry Loge täglich beeindruckende Dollarsummen ein, deutlich mehr als er bei seinem ausbildungsbegleitenden Job verdiente, wo er den Lacrosse-Spielern vom Boston College die Knöchel umwickelte und die Zahnprothesen sterilisierte. Anscheinend fanden die Bürger seinen Spruch gerade bewegend genug, um ihm Dollar zu geben. Aber Biloges Bruder, der oft in kragenlosen Zivilsachen am Plastikpfosten vom Ausgang des U-Bahnhofs lehnte, schlaff und grinsend und müßig Spielkarten in den Händen mischte, wies immer sofort auf das verkrampfte Zartgefühl hin, mit dem die Spender Kleingeld oder Dollar in Barry Loges Hand fallen ließen, so eine Peitschbewegung oder ein zackiges Rein-Raus, als versuchten sie etwas Heißes von einer Herdplatte zu nehmen. Sie berührten ihn nie, verlangsamten kaum je, gönnten ihm
auch keine Blickkontakte, während sie ihre Almosen in BLs Richtung warfen und noch weniger ließen sie BLs schäbige Hand auch nur entfernt mit ihrer Hand in Kontakt kommen. Mit gutem Recht ließ der Bruder den Zufallskontakt nicht gelten, als ein Pendler, der Barry gerade einen Vierteldollar zuwerfen wollte, gestolpert war und seinen Sturz dann von Barry aufhalten ließ, ganz zu schweigen von der manisch-depressiven Stadtstreicherin, die Barry Loge gegen Ende der dritten Woche der Wette in den Schwitzkasten nahm und ihm ein Ohr abbeißen wollte. Barry L. weigerte sich, eine Niederlage und die Misanthropie einzugestehen. Die Wette zog sich Woche um Woche hin, bis sich der große Bruder irgendwann langweilte und nicht mehr kam, sondern in seine Zelle zurückkehrte und darauf wartete, dass die Verwaltung des St. John's Seminary ihm die Entlassungspapiere aushändigte. Und Barry Loge bekam wegen der Trainingskurse des Semesters einen blauen Brief und verlor seinen ausbildungsbegleitenden Job, weil er zu oft gefehlt hatte, und geriet in eine erst wochen- und dann monatelange persönliche, spirituelle Krise, weil ein Passant nach dem anderen sein Flehen um Körperkontakt als Bitte um Kleingeld auffasste und den echten, fleischlichen Kontakt durch abstraktes Kleingeld ersetzte. Und ein paar der anderen schäbigen Abschnackologen am U-Bahnhof waren fasziniert von Barrys Spruch, von seinen Nettoerlösen gar nicht zu reden, und übernahmen seinen Ruf: Berühren Sie mich bitte, bitte, irgendwer. Was Barry Loachs Chancen, von einem Bürger wörtlich verstanden und auf barmherzige und menschliche Weise berührt zu werden, natürlich zusätzlich kompromittierte. Loachs Seele trieb daraufhin ebenfalls kleine Pilzflecken nekrotischer Fäulnis, und seine optimistische Sicht auf das sogenannte normale und anständige Menschengeschlecht wurde einer finsteren Korrektur unterzogen. Und als die anderen schmutzstarrenden und gemiedenen Abschnackologen der City ihn als Compadre behandelten, als Kollegen ansprachen und ihm wärmende Schlucke aus Flaschen in braunem Packpapier anboten, fühlte er sich zu desillusioniert und vereinsamt, um abzulehnen. Und so schloss er sich dem Schlamm ganz unten am Grunde von Metro Bostons sozioökonomischem Ententeich an. Was dann aus dem spirituell bresthaften älteren Bruder wurde, welchen Wechselfällen des Lebens er hinfort ausgesetzt ward, und was aus seiner Berufung wurde, darüber schweigt sich die Loach-Sage der ETA aus. Denn im
Mittelpunkt steht von nun an Loach, der nach all den Monaten der Ablehnung durch rechtschaffene Bürger und wärmenden und einfühlsamen Reaktionen ausschließlich seitens obdachloser und süchtiger Abschnackologen fast vergessen hatte, dass es Dinge wie Duschen, Waschmaschinen sowie Bäderbehandlungen überhaupt gab, ganz zu schweigen von Karriereambitionen oder fundamental optimistischen Einschätzungen einer allen Menschen innewohnenden Güte. Ja, an und für sich stand Barry Loach gefährlich kurz davor, für immer vom Bodensatz des Straßenlebens von Metro Boston aufgesogen zu werden und den Rest seines Erwachsenenlebens obdachlos, verlaust und abschnackend im Boston Common zu verbringen und aus braunen Packpapiertüten zu trinken. Als gegen Ende des 9. Monats der Wette sein Appell, ebenso wie die Appelle des runden Dutzends zynischer Abschnackologen neben Loach, die alle die Berührung einer menschlichen Hand erflehten und die Hände ausstreckten, als jeder einzelne dieser Appelle wörtlich aufgefasst und mit einem warmen Händedruck beantwortet wurde, vor dessen Anbieter nur die schwer berauschten Abschnackologen sowie Loach nicht zurückzuckten. Und dieser Anbieter war kein anderer als Mario Incandenza von der ETA. Der aus der Genossenschaftswohnung in Back Bay, wo sein Vater etwas filmte, bei dem als Gott und Teufel verkleidete Schauspieler mit Tarotkarten um Cosgrove Watts Seele spielten und U-Bahn-Fahrkarten als Ersatz nahmen, losgeschickt worden war, um am nächsten Bahnhof eine neue Rolle Fahrscheine zu besorgen. Und da in einem Müllcontainer vor dem Eingang zum Bahnhof Arlington Street ein Feuer ausgebrochen war, handelte es sich dabei um Park Street. Und Mario war allein, erst 14, weitgehend ahnungslos in Bezug auf Verteidigungsstrategien gegenüber Abschnackologen vor U-Bahnhöfen und hatte auch keinen Weltläufigen oder Erwachsenen dabei, der ihm hätte erklären können, warum die Bitten der Männer mit den ausgestreckten Händen um einen schlichten Handschlag oder einen High Five nicht automatisch honoriert und gewährt werden müssten. Und so hatte Mario seine Krallenhand ausgestreckt, Loaches Hus geschwärzte Hand ergriffen und herzlich geschüttelt, was durch eine verwickelte, aber herzerfreuende und glaubensreanimierende Verkettung von Zufällen dazu führte, dass B. Loach selbst ohne offiziellen BA an der ETA eine Stelle als Assistenztrainer erhielt und nur wenige Monate später zum Cheftrainer
befördert wurde, nachdem der vorige Cheftrainer jenen schrecklichen Unfall erlitten hatte, der zur Folge hatte, dass an den Türen der ETA-Saunen sämtliche Schlösser entfernt wurden und die Höchsttemperatur der Saunen auf maximal 50 Grad Celsius begrenzt wurde.